Hallo Werner, hallo Yvonne, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Interview. Werner, du bist in Tiruvannamalai.
Tiruvannamalai.
Ja,
Ja.
was hat dich dahin verschlagen?
Ja, hallo. Devasetu ist dein Name.
Ja.
Ja, hallo Devasetu. Was mich hierher verschlagen hat, das ist der Berg Arunachala. Und ich kam schon nach Indien 1980. Und seit da bin ich immer noch da. Und bevor ich nach Indien kam, dachte ich, ich werde bestimmt mal in Tiruvannamalai vorbeigehen, weil ich kannte das, weil ich kannte Ramana Maharshi. Ramana Maharshi hat hier die meiste Zeit seines Lebens verbracht und den Platz im Westen bekannt gemacht.
Und jetzt eiferst du ihm nach. Jetzt wirst du auch noch die meiste Zeit deines Lebens dort verbringen.
Das weiß ich nicht. Seit 21 Jahren lebe ich hier. Ich war auch schon in den 80er Jahren einige Male hier für einige Zeit und dann in den Anfangs 90er Jahre wieder. Es zieht mich immer wieder zurück. Damals war ich alleine. Für 20 Jahre habe ich sehr asketisch gelebt. Jetzt seit 21 Jahre lebe ich mit meiner Freundin Suda zusammen hier in Tiruvannamalai. Ich mache keine Pläne, solange es keinen Grund gibt, der mir wirklich sagt, ich soll da weggehen, bleibe ich hier. Sollte das kommen, dass ich denke, jetzt sollte ich woanders hin, dann gehe ich schon. Kein Problem.
Sagt das deine innere Stimme oder woher kommen so Eingebungen?
Das weiß ich dann einfach. Ja. Das kommt aus dem Selbst heraus.
Was ist das Selbst?
Was ist das Selbst? Das ist das, was es möglich macht, dass du diese Frage stellst.
Also alles. Alles hat das Universum hat sich bis jetzt genau so entwickelt, damit gerade ich diese Frage jetzt gerade so sprechen kann, stellen kann.
Das würde ich nicht unbedingt so sagen. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt, sondern es kommt alles aus dem Jetzt, aus dem zeitlosen Jetzt. Aber das Selbst ist das, was das Ganze möglich macht, was jede Sinnesempfindung möglich macht, was jeden Gedanken möglich macht, was jedes Gefühl möglich macht, was jede Erfahrung möglich macht und was es möglich macht, dass wir jetzt miteinander sprechen. Das selbst drückt sich aus, indem dass du Fragen stellst und ich antworte.
Also ist das Selbst quasi alles, das Ganze, das eine.
Das selbst ist das eine, die Einheit ist aber voller Zentren von Wahrnehmung. Es gibt in der modernen Advaita wird das ein bisschen, also ist das nicht enthalten. Es gibt dann immer nur das Ego und das unpersönliche, unendliche eine Selbst, die Alleinheit. Die Alleinheit ist die Essenz und alles ist ein Ausdruck dieser Essenz, aber in der Einheit gibt es auch die Vielfalt. Und so gibt es schon viele, viele Wesenheiten, die sind diese Einheit, aber gleichzeitig auch etwas ganz Einzigartiges.
Bist du mit dem Selbst identifiziert?
Das kann ich schon sagen, ja.
Wer ist da, der sich identifizieren könnte?
Das ist, der Werner ist eine Person. Und das ist eine Rolle. Rolle, die ich spiele. Ich habe mich total mit dem Werner infiziert für lange Zeit und dann irgendwann habe ich das aufgehört und gemerkt, den Werner gibt es immer noch, aber es ist einfach eine Rolle, die ich spiele im Theater dieser Welt. Essentiell bin ich das selbst und gleichzeitig ist da etwas Einzigartigen, eine Wesenheit verbunden mit allem und trotzdem einzigartig. So wie auch du eine Wesenheit bist, verbunden mit allem, alles und trotzdem hat es etwas ganz Wunderbares, Einzigartiges.
Und wer spielt diese Wesenheiten?
Es gibt viele Antworten, aber all die Antworten, die sind nur Andeutungen. Es gibt keine wirkliche Erklärung, die klar macht, was da passiert. Kein Lehrer hat je die ganze Wahrheit gesagt, weil es gar nicht möglich ist. Sondern du kannst sagen, als das unpersönliche Selbst spielst das, aber ist auch nur eine Art, über etwas zu sprechen, das nicht wirklich in Worte ausgedrückt werden kann. So, ja. alle Lehren ist besser, die so anzunehmen, dass wir bewusst sind. Das sind alles nur Hinweise an etwas, das nicht wirklich ausgedrückt werden kann. Und wenn wir uns mit dem Herz, mit dem Raum verbinden können, wo die Lehre herkommt, dann kann das sehr hilfreich sein, wie eine Verbindung machen. Aber wenn wir die Lehre akzeptieren Wort für Wort und sagen, so ist das, dann fangen wir an zu streiten. Nein, also ich weiß, wer es ist. Ramana Maharshi hat das gesagt und Buddha hat das gesagt. Und dann sind all die verschiedenen Ansichten, die sich entgegensetzen. Und alles sind nur Hinweise. Und wenn die Hinweise dir helfen, dich mit deiner Wesenheit, mit deiner Essenz zu verbinden, dann ist die Lehre gut, ganz egal, ob sie, woher sie kommt. Advaita, Dvaita, religiös, nicht religiös, ganz egal.
Wie kann ich mich mit was verbinden, was ich schon bin?
Ja, du, das ist auch eine Art, darüber zu sprechen. Natürlich bist du immer verbunden, du kannst gar nicht das sein. Aber unsere Aufmerksamkeit hat sich daran gewöhnt, sich mit allem Möglichen zu verbinden und identifizieren. Und es ist, als ob wir uns mit uns selbst verbinden müssen. In Wahrheit ist es bloß, dass wir aufhören müssen, uns mit allem anderen zu identifizieren. Es ist die Aufmerksamkeit, die sich verbinden muss. Die Aufmerksamkeit, die sonst überall hingeht, außer das, was zuerst ist. Hier, jetzt, zeitlos.
Macht es einen Sinn oder ist es hilfreich, wenn man das gerne will? Also sich mit dem Zeitlosen verbunden fühlen, was man ja schon ist.
Ja, natürlich. Was wir wollen, da geht unsere Aufmerksamkeit hin. Und wenn wir immer wieder ganz bewusst die Aufmerksamkeit zurückbringen, dann natürlich ist das hilfreich. Das ist eigentlich der Weg. Wir bringen immer wieder die Aufmerksamkeit zurück zum Jetzt, zum Sein, zu der Zeitlosigkeit. Und dann aus Gewohnheit sind wir wieder weg und dann bringst du das wieder zurück, bis das einfach da bleibt, spontan, anstrengungslos.
Ja, jetzt geht meine Aufmerksamkeit zu Yvonne. Vielleicht meine ich, sie
Ja.
könnte auch mal Fragen stellen.
Ja, eine Frage ist, ist es in Indien einfacher, zu sich zu kommen? Ist die Energie da anders als jetzt in Deutschland, oder?
Ich kann nicht eine allgemeingültige Antwort darauf geben. Die Leute sind verschieden und was für einen richtig ist, ist nicht unbedingt richtig für einen anderen. Es hat viele Dinge, die in Indien auch deine Aufmerksamkeit wegziehen können von der Essenz. Für mich war einfach, seit ich mit 14 mit Yoga in Verbindung kam, war die Idee da, ich will nach Indien. Es ging, bis ich 25 Jahre war, alt war, dass ich schlussendlich ging, aber dann bin ich da geblieben. Und für mich war das ganz eindeutig sehr hilfreich, dass ich da in Ashrams gelebt habe und jetzt in Tiruvannamalai. Ich könnte jetzt leben, wo immer das ist, aber vorher war das für die Art, wie ich das gemacht habe, war das sehr hilfreich, weil das Umfeld hat das unterstützt. Während in Europa wäre das schwieriger gewesen. Das ist aber meine Geschichte, meine Art, wie ich das gemacht habe. Und das heißt nicht, dass das allgemeingültig ist. Essentiell, die Wahrheit ist überall dieselbe. Osten, Westen, Norden, Süden. Aber es manifestiert sich verschieden energetisch. Und es gibt, also Indien hat schon immer noch eine Energie, obwohl es sehr laut ist, sehr schmutzig ist. Es hat immer noch eine Energie, dass wenn man die Anstrengung macht, bewusst zurückzukommen zum Selbst, dass das eher unterstützt ist. Und dann gibt es in Indien spezielle Orte wie Tiruvannamalai, wie Arunachala, der Berg, die eine spezielle Energie haben. Es hat Leute, die kommen her und denken, der Berg wird dann die ganze Arbeit für sie tun. So geht das nicht. Aber wenn du hierher kommst und bewusst lernst, Bewusstsein, und dich wirklich dem widmest, dann ist das schon sehr eine unterstützende Energie. Während im Westen in einer Großstadt, da hat es auch eine starke Energie, aber die meiste Zeit die Energie zieht die Aufmerksamkeit eher weg. Andererseits, wenn du das tust in so einer Umgebung wie in einer Großstadt in Europa oder Amerika, dann ist es auch sehr gewinnbringend, weil wenn du dir die Mühe nimmst, unter Umständen, wo es nicht so leicht ist, dich trotzdem zu verbinden, dann bringt das auch sehr viel. Also für einige Leute wäre das überhaupt nicht gut, nach Indien zu kommen, in Indien zu leben. Viele kommen oft auf Besuch und für die ist das sehr hilfreich, dass sie so eine Zeit lang aus ihrem üblichen Umfeld rausgehen, nach Indien kommen, so sich die Batterien wieder etwas auftanken und dann zurückgehen und versuchen, das dort so gut wie möglich auch zu tun.
Ist dann Ramana immer noch dein Meister sozusagen?
Er ist eine sehr inspirierende Quelle, war das schon, als ich noch in der Schweiz war. Dann kam ich nach Indien. Zuerst wollte ich in einem Ashram in Bombay Vedanta studieren. Vedanta ist der philosophische Teil der Veden, so die Upanishaden, Bhagavad Gita, in der Chinmaya Mission. Das war auch ein sehr guter Ashram, eine sehr gute Schule, aber ich habe bald dann gemerkt, es ist doch nicht meine Sache, gerade jetzt Bücher, Bücher, mehr Bücher, Sanskrit, Grammatik. Ich wollte mehr meditieren und fing an, ein bisschen mich umzuschauen, habe andere Meister dort getroffen. Aber dann ein Mitstudent in der Chinmaya Mission, der hat mir von seinem Guru erzählt. Und das war zu der Zeit eine völlig unbekannte junge Frau in einem Fischerdorf in Kerala. Und dann ging ich die mal besuchen und die hat mich völlig überwältigt. Ich ging dann nochmals zurück nach Bombay, aber sie blieb immer in meinem Kopf. Und dann ging ich zurück und blieb dort in Kerala 1981. Und blieb dann für die meiste Zeit dort. Amachi, die dann jetzt unterdessen weltbekannt geworden ist, die Hugging Amma, die überall rumgeht und Leute umarmt. Sie ist die, die mir geholfen hat, mich selber zu finden, sich nicht mehr jetzt nach Meistern Ausschau halte, sondern den Weg in mir selber gefunden habe. Ramana war immer eine inspirierende Kraft, auch die ganze Zeit, als ich bei Amachi war. Aber wenn du mich fragst, wegen Meister, dann kann ich schon sagen, Amachi ist die Meisterin, die mir geholfen hat, nicht mehr an einem Meister festzuhängen.
Dann ist der innere Meister also im Endeffekt innen zu finden.
Ja, der endgültige Meister, der schlussendliche Guru ist dein eigenes Selbst. Die Aufgabe des äußeren Meisters ist eigentlich immer wieder, die Aufmerksamkeit des Schülers zurückzubringen zum eigenen Selbst und sagen, look, schau, es ist schon da. Es ist nicht, dass ich etwas habe, dass du nicht hast, sondern es ist alles schon in dir. All die Spiele, die Gurus sind alle dazu da, die Obstacles, was ist Obstacles auf Deutsch? was dem im Wege steht, das zur Seite zu räumen. Die Hindernisse. Die Hindernisse, ja, die wir in unserem Geist gebaut haben, dass wir die zur Seite räumen und uns gewahr werden, was wir immer gesucht haben, was wir gedacht haben, ist irgendwo am Ende eines langen Weges das Ziel. Ist immer da, ist nie absent, hier, jetzt, zeitlos.
Und du gibst ja auch selber Satsang, ne? Also online und vor Ort auch, oder? auch vor Ort.
Ja, ich habe, das hat sich so ergeben. Vorher für 20 Jahre habe ich eher die Leute von mir weggehalten, bin sehr zurückgezogen, war sehr zurückgezogen und dann, als ich mit Suda hier kam, dann habe ich das nicht mehr gemacht und dann kamen Freunde, die lebten in der Nähe, wir fingen an, uns regelmäßig zu sehen und Tee zu trinken und dann brachten sie andere Freunde und dann hat es nicht mehr genug Teetassen, dann hörten wir auf mit dem Tee und fingen an, uns regelmäßig zu treffen und die Leute nannten es Werner Satsang. Also das habe ich seit dem Jahr 2000 gemacht. Und dann, ich bin dann vor 9 Jahren hierher gezogen, etwas außerhalb von Tiruvannamalai, wo wir jetzt immer noch wohnen. Und da habe ich 2-mal die Woche hier auf diesem Dach Satsang gehalten für die Leute, die kamen. Dann kam der Lockdown. Letzte Satsang, die Leute mussten schnell nach Hause, 5 Uhr war Satsang fertig, 6 Uhr Lockdown fing an. Und Leute fragten mich, ja, könntest du nicht auf Zoom Satsang machen? Und ich hatte das Wort noch nie gehört. Und dann fragten sie wieder und wieder und dann haben wir das versucht. Und ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt. Ich hatte nicht erwartet, dass wirklich dann sich so ein Raum bildet, dass die Leute ganz egal, wo sie sind, da zusammenkommen können und sehr verbunden sind. Es ist nicht wie, wenn sie da auch physisch auf dem Dach sitzen, aber doch viel stärker, als ich je erwartet habe. Und dann haben wir das regelmäßig gemacht, jetzt einmal die Woche, seit März, April 2020. So, das mache ich jeden Samstag auf Zoom und dann später lade ich das auf YouTube hoch. So, diese Satsangs, die sind alle da.
Ein Video hast du genannt, Just Be and Be Quiet. Also ist das die Grundessenz deiner Aussage oder Just Be and Be Quiet?
Ja, du kannst das schon sagen. Das ist so etwas die Essenz. Es gibt all die spirituellen Praktiken und die sind auch sehr nützlich, nur ist es gut zu wissen, das sind nur Krücken. Krücken, um es sich leichter zu machen. All die verschiedenen Techniken, die man lernen kann. Es geht nicht darum, eine Technik zu lernen und dann besser und besser und besser in der Technik zu werden, ein Adept in der Technik zu werden, sondern das sind Krücken, um es leichter zu machen, um die Aufmerksamkeit zurückzubringen und loszulassen, entspannen. Wenn man das einfach so tun kann, braucht man keine andere Technik, keine andere Meditationsart. Nur ist es, solange die Gedanken wirbeln und aus Gewohnheit immer on, so weitergehen, nicht ganz abstrakt einfach loszulassen. Darum können so gewisse spirituelle Techniken schon helfen. Die bringen die Aufmerksamkeit schon in die Gegenwart und dann geht es bloß darum, noch einen Schritt weiter zu gehen, loszulassen. Da zu sein, loszulassen. So in dem Sinn kannst du schon sagen, das ist die Essenz. Einfach da sein und offen sein. Wir müssen nicht etwas erreichen. Es ist nicht, dass wir jetzt arbeiten müssen und dann irgendwann erreichen wir eine spirituelle Höhe als das Resultat von unserer Arbeit. Was wir suchen, ist schon da. Wir müssen das nicht erreichen. Es kann gar nicht da sein. Worum es geht, ist, dass wir lernen, nicht immer mit unserer Aufmerksamkeit an etwas anzuhaften, dass wir das überdecken.
Also es ist ein ständiges Loslassen in jedem Moment, was so.
Das kannst du sagen. Normalerweise, wenn man nicht bewusst ist, dann eine Situation ist da, die geht vorbei, aber die Aufmerksamkeit ist immer noch mit der Situation und wir leiten so viel von unserer Lebenskraft immer noch in was schon passiert ist und vergessen, dass wir jetzt sind und geben der Vergangenheit ein Leben und eine Realität, das sie gar nicht verdient. Und wenn wir lernen, jeden Moment, wenn der vergangen ist, loszulassen, dann bist du immer wieder da, frisch, und voll und neu für den neuen Moment, für die neue Situation, lebendig. Und ich sagte, ja, die Arbeit ist bloß, dass wir sehen, was wir tun die ganze Zeit und lernen, das nicht zu tun und einfach da zu sein. Das heißt aber nicht, wenn du mal wirklich da ruhen kannst, das ist das Ende. Auf gewisse Weise kannst du sagen, hier fängt's richtig an. Nur von da an entfaltet sich das Bewusstsein und die Erfahrung entfaltet sich von selbst. Es ist nicht spontan. Natürlich, anstrengungslos, will sich entfalten, entfalten, entfalten. Die Erfahrung der Essenz entfaltet sich die ganze Zeit und da ist kein Ende zu. Die Essenz bleibt dieselbe, die Erfahrung wird unendlich.
Danke, vielleicht möchte dir was noch fragen.
Ja, ist die Frage, wer bin ich, auch so eine Art Krücke, wie du vorher beschrieben hast?
Ganz genau. Es gibt nicht eine Antwort. Es ist nicht, dass wir fragen, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, wer zum Kuckuck bin ich, sondern es ist nicht so, dass dann irgendwann mal Klick die Antwort kommt und dann weißt du es. Wenn du denkst, jetzt weiß ich, wer ich bin, dann kannst du sicher sein, dass da ist was falsch. Du bist, was du bist. Es ist nicht etwas, das du wissen kannst, wie du wissen kannst, irgendetwas, das ein Objekt ist. Die Frage, wer bin ich, ist einfach eine Art, die Aufmerksamkeit zu fassen und zurückzubringen, da zu sein. Und dann einfach mit dem, weil ich kein besseres Wort weiß, sage ich, mit dem Gefühl des Seins da zu sein. Bewusstsein. Und nicht denken, jetzt muss ich das rauskriegen, wer ich bin, sondern es ist wirklich so eine Krücke, die Aufmerksamkeit zum Selbst zu bringen und dann still zu sein und offen. Es wird dann mehr mit der Wer bin ich Praxis, wird es mehr, zuerst fragst du, oder vielleicht, wenn etwas ist, was lenkt mich jetzt ab? Was denke ich jetzt? Wer denkt? Ah, ich denke. Ich. Wer bin ich? Ich. Ich. Und dann ändert sich's mehr einfach. Ich bin. Man kann auch helfen mit dem Gedanken zuerst. Ich bin. Ich bin. Und dann sollte die Aufmerksamkeit herüberwechseln zu dem so vertrauten, bekannten Gefühl, dass wir das nie absent ist, aber meistens übersehen. Aber sobald wir sagen, ich, sofort ist die Aufmerksamkeit hier. Und wir können das nicht erklären. Ich kann nicht sagen, ich weiß das, was das ist, sondern ich bin das. Und das ist immer da, das Erste, vor jeder Erfahrung, ohne keine Erfahrung. Und die Frage, wer bin ich, ist eine Art, die Aufmerksamkeit zurück zu dieser Quelle zu bringen.
Wie nimmst du das Ich wahr? Oder was kommt dann, wenn du dich erfährst? Also wenn du zum Beispiel durch die Frage oder wenn du so nach innen schaust, ich. Also wenn ich das, bei mir ist es so, dass ich, das ist dann irgendwie mehr als der Körper, als wenn es noch, wie eine Schicht noch drumherum, also ich, und das ist irgendwie, ja, leer und friedlich. Ist das, was ich authentisch bin?
Das ist ein Aspekt, was du authentisch bist. Es ist auch voller Leben und Dynamik und Liebe und Kreativität. Aber es ist gut, die Stille zu kennen. Und dann das andere kommt von selber. Ja, das kannst du schon sagen. Wenn du sagst, ich, sofort, ist ohne einen Zeitzwischenraum, ist die Aufmerksamkeit verbunden mit etwas so total Bekanntem, Vertrautem. Alles, was wir dann denken, was ich bin, das verändert sich dauernd. Wenn du zurückschaust in deinem Leben als kleiner Junge, dein Körper war anders, deine Gedanken waren anders, deine Gefühle waren anders, die Beziehungen, alles war anders, dann kommt die Pubertät, all die Energien, alles verändert sich dauernd, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, dauernd dieser Ausdruck verändert sich, aber wenn du dich erinnerst, was du fühltest in jedem Stadium deines Lebens, wenn du ich gesagt hast, das ist immer noch diese genau gleiche Präsenz, die du jetzt berührst, nach all den Jahren. Du kennst sie, weil du sie bist, nicht weil du es verstanden hast. Du kannst nicht verstehen, was du bist. Das englische Wort ist eigentlich ganz gut. Understand. Solange du understand, dann you stand under. Dann stehst du darunter. Und du musst right in die Mitte kommen. Und du bist in der Mitte.
Wenn man so zu dem Ich geht, kann das nicht auch dann auch ein Missverständnis werden, indem man dann, je nachdem, wie der Mensch gerade veranlagt ist, mehr dann eben seine Persönlichkeit sieht, ich oder also, ja, so kommt das ganz drauf an, ja, wo gerade der Mensch ist.
Ja. Wenn der Wunsch nach Wahrheit ehrlich ist, dann wirst du das auch merken, früher oder später, wenn das passiert. Und natürlich wird das passieren. Wenn du anfängst auf dem Weg, dann lassen wir vielleicht gröbere Schwierigkeiten los, aber es hat immer die Tendenz, dass sich die alte Persönlichkeit, das Ego wieder einschleicht, einfach etwas verfeinert mit einem spirituelleren Anstrich. Und wer sich da dann niederlässt und da bleibt, dann bleiben sie da. Aber wenn dieser Drang nach Wahrheit ehrlich ist, dann nach einiger Zeit merkst du, oh, ich mache hier wieder dasselbe, einfach etwas subtiler, aber es ist derselbe Prozess. Und dann kannst du daran arbeiten, das wieder loslassen und es wird wiederkommen, noch feiner und noch feiner. Was wichtig ist, ist wirklich die Ernsthaftigkeit, dass du wirklich die Wahrheit willst und nicht dich als Persönlichkeit irgendwie auf ein spirituelles Podest stellen, so dass du dann als spirituell erleichterter unerleichterter sein kannst und so. All das ist immer noch die alte Identität, ich und die anderen. Ich, me, mich, mein. Es muss diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach Wahrheit, nach Freiheit haben. Und dann, es wird trotzdem passieren, was du gesagt hast, wenn du Aufmerksamkeit bist, merkst du das schneller. Mit weniger Aufmerksamkeit geht es ein bisschen länger. Aber früher oder später merkst du, hey, ist wieder dasselbe. Das auch loslassen. Komm zurück zu der Quelle. Da gibt es nicht dass ich und die anderen und ich muss meine Rolle spielen und irgendwie besser sein und größer sein und bla bla bla.
Ja, mich interessiert auch dein praktisches Leben. Also ich war ja auch mal in Tiruvannamalai, aber es war noch im letzten Jahrtausend. Ich habe so mitbekommen, dass wie das die Covid-Geschichte anfing, dass es da zum Teil für Ausländer, also für Westler in Indien ungemütlich geworden ist, dass also Einheimische, die bedroht haben, weil sie sie als Virusträger gesehen haben, die Tod und Krankheit bringen. Wie war das bei dir? Wie war das in Tiro? Wie ist es jetzt da?
Ja, also ich habe das auch gehört von Europäern, die mir das gesagt haben, sie hätten das gehört. Aber ich muss sagen, ich habe von hier überhaupt nichts davon gemerkt. Und auch, wo das passiert ist, war das ganz am Anfang. Es war dann ja so wie schnell klar, dass das überhaupt nichts mit gewissen Individuen von irgendwoher zu tun hat. Es war, dieses Jahr musste ich raus, weil nach all der Zeit brauche ich immer noch ein Visum hier. Und so, ich musste raus in die Schweiz. Und es war eigentlich eher das Gegenteil. Da war gerade in Indien viel los und die Schweizer hatten alle Angst, wenn man von Indien kam. Das dort hatte sie eher diese Angst. Als, dort habe ich das mehr erfahren als hier in Tiruvannamalai. Aber ja, natürlich, zwar wie überall, es ist eine komische Situation jetzt auf der ganzen Welt. Ist immer noch.
Ja, und wie ist es praktisch bei euch? Also müsst ihr Masken tragen in bestimmten Situationen oder?
Ja, also am Anfang mit dem ersten Lockdown war das ganz strikt und da hat es auch eine ungemeine Polizeipräsenz gehabt auf den Straßen überall. Und sobald die Polizeipräsenz etwas abnimmt in Indien, dann hören die Leute auf, den Regeln zu folgen. Also die Inder sind nicht wie die Europäer so folgsam. Wenn nicht jemand daneben steht und sagt, pass auf, und die standen dann da, die Polizisten, mit langen Stöcken, die sie auch benutzt haben. Das ist aber vorbei und so. Jetzt auf den Straßen die wenigsten tragen Masken und jetzt seit einiger Zeit auch in den Shops und überall. Aber es gibt schon noch zum Beispiel die Tempel, die sind nur zeitweise offen und da fragen sie wirklich, dass du da die Maske trägst. Ashrams und Tempel und solche Orte. Das wird von dir dann verlangt.
Auch in im Ramana-Ashram.
Auch im Ramana-Ashram, ja. Also in den Shops grundsätzlich wäre es immer noch obligatorisch, aber wie gesagt, wenn da niemand dasteht und das wirklich drauf besteht, dann hören die Leute auf, sich dran zu halten.
Und ja, hören sie auf damit, weil sie nicht an die Geschichte glauben oder einfach, weil es ihre Mentalität ist, nicht zu tun, was von oben gesagt wird.
Ja, und wenn es unangenehm und unbequem ist und man das nicht drauf besteht, dann machen sie es nicht. Ja, und sie haben schon die Mentalität, weniger zu tun, was von oben gesagt wird, als das in Europa geschieht.
Und wie ist es mit Impfungen? Also werden die angeboten, werden die gemacht, angenommen oder wird der Druck ausgeübt?
Ja, leider wird da jetzt sehr. Also gerade als ich wegging, das war im Juli ging ich weg, da hatten sich die Dörfer sehr gewehrt, weil sie hatten gesehen, dass da geimpfte Leute dann einige Schwierigkeiten hatten und die hatten also die Leute wieder weggeschickt, wenn sie in die Dörfer kamen. Aber unterdessen hat die Regierung das fertiggebracht, sehr viel Druck auszuüben, und sehr viele Leute sind geimpft und sie versuchen auch jetzt weiter noch Druck auszuüben. Es ist nicht so, dass sie dich zwingen, aber sie machen dann mit den lokalen Leuten alle möglichen Tricks und sagen, du darfst nicht das machen und du kannst deine, sie haben so, für die ärmeren Leute, die haben so eine Ration Card. Das heißt, sie können dann mit dieser Karte dieser Dinge, die rationiert sind, die sind zwar nicht rationiert, aber dass sie eben günstiger Reis kaufen können und Dahl und solche Sachen. Und dann drohen sie, dass sie diese Karte nicht mehr benutzen können, wenn sie nicht geimpft sind, obwohl das nicht vom Gesetz her so geregelt ist, aber so wird schon Druck ausgeübt. Ja.
Und wenn ich als Westler jetzt das Bedürfnis hätte, wieder nach Indien zu reisen, also eben auch nach Tiru zu reisen, was erwartet mich? Also mit welchen Auflagen oder was müsste man rechnen?
Du musst nicht geimpft sein, du musst einfach testen vor dem Fliegen mit dem PCR-Test. Und als wir zurückkamen, wurden wir gleich auch nochmals getestet. Die warteten da mit zwei Stücken. Aber ich glaube, jetzt kannst du dann da hier ankommen, ohne nochmals getestet zu werden. Also das sollte genügen. Im Moment haben sie jetzt gerade beschlossen, die Grenzen zu öffnen vom 15. dieses Monats an, aber bis jetzt erst nur ein Monat Touristenvisum. Also ich konnte ein längeres Visum machen, ich war schon lange in Indien, und dann hatte ich einen Brief vom Ramanashram, und da kriegten wir ein Jahresvisum, nicht ein Touristenvisum. Aber jetzt machen sie auf für Tourismus und geben ein Monat Touristenvisum. Da brauchst du nicht geimpft zu sein, du musst einfach testen, bevor du fliegst, und verschiedene Formulare ausfüllen. Die Bürokratie ist von den Engländern übernommen.
Ja, und immer weiter ausgebaut worden wahrscheinlich.
Ja. Bürokratie in Indien ist ein Monster.
Du, von deinem Hintergrund aus gesehen, lebst du auf dem Land? Also
ja, 7 Kilometer von Tiruvannamalai, sehr auf dem Land. Wir sind jetzt so in der Corona-Zeit, das war ein großer Segen, dass wir da ein bisschen außerhalb der ganzen Geschichte waren.
Und wie ist das Landleben so? Also gehst du da auf Märkte einkaufen?
Ich gehe hauptsächlich nach Tiruvannamalai einkaufen. So ein bisschen Gemüse und so kaufe ich vielleicht lokal ein, aber doch sonst gehe ich... Vorher bin ich immer mit dem Fahrrad rumgefahren, aber seit wir hier draußen wohnen, habe ich einen Roller. So fahre ich mit dem Roller nach Tiruvannamalai, kaufe dort ein und komme wieder zurück. Aber wir verbringen doch die meiste Zeit hier.
Und ja. Habt ihr auch Haustiere?
Wir haben zwei Hunde.
Hunde habe ich gesehen, das Video. Ja.
Ja, aber wir haben keine anderen Haustiere. Es hat Tiere rundherum, aber keine eigenen. Ja,
ja, ich glaube, im Hintergrund hat man eine Kuh gehört vorhin. Eine Kuh.
Ja, die sind da ganz nah. Und machen immer ein bisschen ihre Sounds.
Katzen werden ja privat in Indien nicht so gehalten, ne? Oder?
Ja, es hat jetzt schon mehr als früher. Aber könnten wir nicht, weil unsere Hunde wären da gar nicht einverstanden, wenn wir plötzlich eine Katze hätten.
Doch, das geht auch.
Das geht schon, wenn die gewohnt sind, von klein auf meistens. Aber wenn sich eine Katze da in die Nähe wagt, dann muss sie schnell wieder wegrennen.
Ja. Und wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Also geht das durch die Satsangs oder?
Ja, also irgendwie musste ich mich nie um das Geld kümmern. Mein Job war, an mir zu arbeiten, und dann hat das von selber funktioniert. Die ersten 20 Jahre habe ich sehr, sehr wenig Geld gebraucht. Da lebte ich wirklich sehr asketisch. Da konnte ich mit Leichtigkeit von dem Geld leben, das ich vorher in der Schweiz verdient hatte. Und dann, seit Suda da ist, konnte ich hier schon nicht den gleichen Lebensstil zumuten. Und dann habe ich auch mehr mit Leuten zu tun gehabt, und so, das Geld kam immer von selber. Ich musste da nie irgendwie mir Sorgen darüber machen. Also zum Beispiel, zuerst, als wir da nach Tirunelveli kamen, lebten wir 1,5 Jahre in einem Gasthaus, in einem Zimmer, und dort fingen die Satsangs an. Da kam ein Schweizer, und der Indien war zu viel für ihn. Doch dann kam er zu einem Satsang, und das hat ihm gefallen, und dann blieb er einige Wochen deswegen. Und da hat er mir einmal gesagt: Weißt du, mein Leben war so einfach. Ich hatte meine Arbeit, am Ende des Monats hatte ich meinen Zahltag, und alles war ganz einfach. Vor 8 Jahren habe ich so viel Geld geerbt, und mein Leben ist furchtbar seitdem. Er wusste nicht, was zu tun mit seinem Geld, wollte gute Dinge machen und hat dann nachher immer gedacht: Oh, was habe ich da wieder gemacht? Und so, dann für einige Jahre. Plötzlich, ich habe nie ihm auch nur für eine Rupie gefragt, aber für einige Jahre plötzlich aus heiterem Himmel kam da wieder ein Scheck von ihm eingeflattert, und so kam das immer von selber. Dann hatte ich auch mal etwas geerbt, und ich habe das Gefühl, solange ich tue, was ich tun soll, dann wird für mich gesorgt, ich muss mir da nie Sorgen machen.
Im Grunde ist es ja eigentlich immer so, dass das Leben für uns sorgt. Ne? Nur manche Menschen haben den Eindruck, es muss durch eigene Aktivität passieren. Ne? Oder bei denen ist es vielleicht auch so. Aber ist ja auch sowieso die Trennung zwischen eigener Aktivität und was einfach so passiert, ist ja auch eine künstliche. Ne?
Ja, die ist ganz künstlich gemacht.
Ja. Und jetzt, deine Satsangs, die du anbietest, sind die frei oder auf Spendenbasis, oder wie machst du das?
Jetzt habe ich ja 1,5 Jahre das gemacht, und immer haben mich Leute wieder gefragt: Ja, aber können wir dir nicht Geld schicken? Und ich habe gesagt: No, ist nicht wichtig, mir geht es immer noch gut. Und jetzt kürzlich habe ich eine PayPal-Verbindung gemacht und das bekannt gegeben, aber gleichzeitig ich dann auch wieder klar gemacht: Bitte fühlt euch überhaupt nicht verpflichtet. Es hat einfach immer Leute gehabt, die gefragt haben, die möchten gerne was spenden, und die können. Aber ich will nicht, denn solange es möglich ist, ich will nicht diesen kommerziellen Aspekt in die Satsangs reinbringen. So, es ist frei. Wenn jemand jetzt gibt es seit erst 3 Wochen, gibt es die Möglichkeit, wenn jemand will, kann er Geld schicken, aber es ist nicht, dass das irgendwie da ist, du musst etwas bezahlen für die Satsang.
Du hast eben deine Partnerin erwähnt, ist die, sage jetzt mal ganz grob gesagt, auch spirituell unterwegs, oder?
Ja, sonst könnte sie es nicht mit mir aushalten. Ja, ich war damals noch im Ashram vom Amaji, und da kam sie, und wir merkten dann schon, früher oder später werden wir den Weg gemeinsam weitergehen, Und nach 2 weiteren Jahren sind wir dann zusammen weggegangen vom Ashram. Und sie hat ziemlich eine harte Zeit, weil alte Sachen, die da sehr tief verwurzelt sind, kommen raus und verursachen viel Schmerzen und Krämpfe im Körper. So. Es ist nicht leicht für sie, aber sie ist sehr tapfer dran, einfach weiterzumachen, daran zu arbeiten und langsam das Zeug loszuwerden. Und ich unterstütze sie, so gut es möglich ist.
Gibt es ein Geheimnis, wie man eine glückliche Beziehung und Partnerschaft haben kann?
Ja, es gibt ein Geheimnis. Und zwar ganz natürlich, wenn 2 Leute sich nahe sind, dann gibt es immer wieder Konflikte. Und die Tendenz ist, dass man immer den Partner verantwortlich macht. Und das Erste ist, wenn da ein Konflikt ist, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch mit dir. Und das Geheimnis ist, dass man, wenn ein Konflikt ist, zuerst mal sich selber betrachtet und sieht, da reagiere ich wieder auf die alte Weise. Ist das wirklich nötig? Ist meistens überhaupt gar nicht nötig. Und an sich selber arbeitet. In einer Konfliktsituation. Wenn man grundsätzlich, man kann das auch vergessen und explodieren, aber so was, das ist dann eine Situation, die kann man wieder ausbügeln und sich entschuldigen. Aber wenn diese Ansicht da ist, grundsätzlich, dass man, jetzt kommt gerade Leo, sagt hallo, das ist
schön.
Einer von unseren Haustieren.
Ja, schön.
Helio. Sorry. Wenn diese grundsätzliche Einstellung da ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es mir nicht gut geht, statt Partner verantwortlich machen, sich selber betrachten und sehen, was tue ich zu mir selber jetzt? Sehen, dass ich produziere meine eigenen Spannungen. Es ist nicht die Umwelt, es ist nicht das Universum, es ist nicht die Partnerin, der Partner, sondern ich tue das zu mir selber. Und dann daran arbeitet, dann, wenn das grundsätzlich so ist, dann ist es auch viel leichter, mit jemandem zusammenzuleben. Aber dann, es muss auch, die müssen schon grundsätzlich ein harmonischer Charakter sein, dass das auf längere Zeit funktionieren kann. Wenn das nicht so ist, dann ist es wohl besser, dass man merkt, es ist vielleicht besser, wir gehen unsere eigenen Wege. Aber auch wenn man sich nahe steht und harmonisch ist, natürlich, es wird immer Momente geben, Spannung ist da. Und wenn man die lernt, so zu lösen, dass man zuerst sich selber betrachtet und die eigenen Spannungen löst, dann gehen meistens die Spannungen zwischen den Partnern auch weg.
Ist es auch gut, auf die Dosierung zu achten, wie viel man zusammen ist? Also, weil einfach manchmal allein sein nötig ist. Also, dass der andere einfach, dass man ihn nicht sieht, sich nicht auf ihn bezieht und so.
Ja. Natürlich. Es ist immer gut, Alleinzeit zu haben. Wie viel? Die Dosierung, die ist auch sehr verschieden von einem zum anderen. Es kann Leute geben, die verbringen sehr, sehr viel Zeit zusammen und ist sehr gut. Und andere brauchen einfach mehr Zeit für sich selber. Es gibt keine Regel dafür. Aber es ist schon immer gut, zwischendurch auch wieder zurückzuziehen, sich mehr einfach wirklich mit seinen eigenen Sachen und mit sich selber beschäftigen.
Okay. Yvonne, hast du Fragen
Ja,
noch?
ich hätte noch also zwei Fragen. Also einmal, taucht bei dir oder ist bei dir überhaupt gar keine Angst mehr vor dem physischen Tod? Also
Überhaupt gar
überhaupt
keine Angst,
gar
nein.
nicht.
Tod ist völlig sicher. Da kann nichts Böses passieren. Leben ist gefährlich, aber Tod ist völlig sicher. Es ist eine Befreiung von gewissen Begrenzungen.
Also, und wollte er noch was zu sagen, oder?
Ja, frag mal, was du fragen wolltest. Deswegen, es ist
Also,
noch das gleiche Thema.
ja, genau. Also, ob das dann einfach, weißt du denn, was genau passiert, oder?
Was da genau passiert, ist auch verschieden, in verschiedenen Situationen. Aber ich würde sagen, so als eine Grundregel für die große Mehrheit der Menschen, der Tod ist wie von einem Albtraum aufwachen. So. Ah, was für ein Traum das war. Was wir hier sind, ist nicht alles. Du bist auch jetzt nicht wirklich inkarniert. Es ist deine Wesenheit, dein Selbst projiziert gewisse Aspekte in diese magische Show, in diese Welt, um gewisse Erfahrungen zu machen, aber gleichzeitig bist du auch jetzt nicht in deiner Wesenheit inkarniert in dieser Welt. Der da inkarniert ist, der erscheint, der hat die Tendenz, dann sich als selbstständige Person, als abgetrenntes Wesen zu betrachten, ist aber wirklich einfach ein Weg von viel mehr, was du bist. Und das Tod heißt einfach, das wird dann wieder zurückgezogen in dein Selbst.
Kann das auch
Wenn
passieren?
Ja, ich wollte doch sagen, wenn jemand in starken Spannungen ist, voller Hass oder voller Schuldgefühle und dann den Körper verlässt, dann lebt das vielleicht schon noch einen Moment weiter und manifestiert sich unangenehm auf andere Weise als auf dieser Welt, aber das wird sich entspannen und dann ist alles wieder okay.
Aber es gibt ja auch den Satz, stirb, bevor du stirbst. Also ist das dann der Wegfall von diesem Ich-Gefühl?
Das heißt, dass man nicht mehr sich mit der Idee der Person identifiziert. Und dann lernt man zu sterben in jedem Moment. Weil jeder Moment, wenn du den wirklich loslässt, das wird der Tod. Und wenn du lernst zu sterben mit jedem Moment, wenn du lernst loszulassen, was da ist, dann bist du mal erst wirklich lebendig.
Kann das auch passieren, dass überhaupt gar kein Ich-Gefühl mehr auftaucht?
Das Ich-Gefühl ist schon da. Nur das Ich-Gefühl, das ist dann nicht, ich bin so und so und so und so. Aber das Ich-Gefühl grundsätzlich bleibt. Das Ich bin der und der geht. Das Ich-Gefühl bleibt. Und momentan kann diese Identifikation wieder sein. Und trotzdem in der Tiefe ist immer das Bewusstsein, das Gewahrsein, ich bin nicht wirklich diese Person. So, du kannst das vergleichen mit einem Schauspieler auf der Bühne. der die Rolle spielt, mit viel Enthusiasmus und in die Rolle reingeht, aber trotzdem weiß er immer ganz genau, ich bin nicht diese Person, die ich da spiele, sondern wenn der Vorhang fällt, dann ist die Person fertig. Und ich bin immer noch da. Und das ist ganz ähnlich im Theater dieser Welt, dass du dann weißt, ich spiele einfach diese Person. Das ist einfach eine Rolle, ein Verbindungs- und Kommunikationsmöglichkeit mit all den anderen Wesen auf dieser Ebene, diese Person. Das ist eine Rolle, die ich spiele in diesem Spiel, aber ich bin das nicht. Wenn ein Schauspieler sich so in seine Rolle vertieft, dass er plötzlich nicht mehr weiß, ob er jetzt diese Rolle ist oder nicht, dann braucht er psychiatrische Hilfe.
Ja,
dann, und irgendwie, unglücklicherweise, sind wir, die Menschen, alle in diesem Zustand. Wie der Schauspieler, der sich aus Versehen zu stark mit seiner Rolle identifiziert hat. Und so, wir brauchen die Hilfe, die uns wieder aufrüttelt und sagt, hey, hey, es ist ja bloß eine Rolle, die wir spielen.
Eine Frage noch, also wenn du der Welt also einen Satz sagen dürftest, also welcher Satz wäre das?
Wenn ich einen Satz...
Wenn du der ganzen Welt einen Satz sagen dürftest, welcher wäre das?
Lernt euch selber zu sein. Authentisch. Und ihr merkt, wenn ihr tut, was wirklich richtig und natürlich für euch ist, dann seid ihr glücklich.
Ja, ich habe noch eine praktische Frage, die mich auch persönlich interessiert, weil ich war ja auch in Südindien und das war so im Winter sehr angenehm, aber dann wurde es so heiß, dass es doch sehr schwierig war auszuhalten. Wie ist das für dich? Kommst du jetzt sehr einfach damit klar? Hast du dich daran gewöhnt? Hast du gute Umstände, zum Beispiel ein Dach, wo du im Schatten bist, aber doch Luft geht und so? Wie kommst du mit dem Klima zurecht?
Ja, doch, ich habe mich schon dran gewöhnt nach all der Zeit. Ich hatte nie so sehr viele Schwierigkeiten damit, aber am Anfang hat es mir schon mehr zugesetzt und dann hat sich dieser Körper einfach irgendwie angepasst mit der Zeit. Es ist angenehmer im Winter, aber auch in der heißen Zeit macht mir das nicht so sehr viel zu schaffen. Ja. Jetzt mit Suda zusammen haben wir uns schon eingerichtet, weil für sie ist es schwieriger. Und jetzt können wir das Haus kühlen, aber auch, du kannst nicht immer einfach die Fenster zu haben. So, wir kühlen etwas, ein bisschen, nicht sehr stark der Unterschied von draußen und drinnen. Und dann die Nacht öffnen wir das Haus und dann halt in der heißen Zeit ist auch heiß in der Nacht. Aber so wie die Jahre vergehen, gewöhnt man sich schon daran. Entweder gewöhnst du dich oder dann gehen die Leute weg. Also, es gibt Körper, die das nicht lernen und dann gehen einfach diese Leute gehen weg während der heißen Zeit und kommen nachher wieder zurück.
Gibt es noch viele Westler, die in Tirol oder drumherum leben?
Ja, es gibt schon so eine... Ich weiß wirklich nicht die Nummer, aber es hat schon einige, die da leben, einige Jahre oder dann auch längere Zeit. Einfach da bleiben, ja. Hat schon einige.
Kannst du von deinem Platz aus den Berg sehen?
Ja, kann ich sehen. Er ist jetzt aber in den Wolken, sonst könnte ich ihn euch zeigen. Aber ja, kann ich sehen, da gleich hinter mir. Und dann sieht man ihn jetzt auch durch die Bäume, die neben dem Compound, die da wachsen, ist ein bisschen verdeckt, aber im Moment ist auch, es regnet und regnet und regnet diese Zeit. Und es ist sehr wolkig und der Berg ist in Wolken gehüllt.
Und wie soll ich sagen, damals war es auch so, dass immer viele Menschen um den Berg gepilgert sind, also drumherum gelaufen bist. Hast du das auch gemacht oder wie war das?
Habe ich schon hier und da gemacht. Nicht so sehr viel. Es war nicht so mein Ding. Und dann seit wir jetzt da zusammen sind mit Suda, haben wir das meistens gemacht, wenn wir Besuch hatten und sind mit denen um den Berg gelaufen. Das letzte Mal, als ich in Kerala war, hat sich da etwas sehr stark geändert. Vorher war das so alte Tradition und es hatte immer so einige Leute, die um den Berg gingen und vor allem an Vollmond. Und plötzlich in den 90er Jahren wurde das so populär, dass da an Vollmondtagen massenhaft Leute kommen. Der Verkehr wird abgeschaltet und eine Schlange von Leuten geht da um den Berg rum. Jetzt mit Corona hat das auch wieder aufgehört. Manchmal lassen sie ein bisschen offen, aber nicht so die Massen, die vorher gekommen sind. Und wie das passiert ist, das ist eine typisch indische Geschichte. So ein südindischer, sehr bekannter Schauspieler, der auch singt, hat einen Song gemacht, wie gewinnbringend es ist, an Vollmondnächten um den Arunachala rumzugehen und die Leute sind gekommen in Massen. Also bevor dem Corona, da kamen also Hunderte von Tausend von Leuten, die am Vollmond da rumgingen. Es war nie mein großes Ding, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man das macht. Es ist ein Kraftplatz. Und wenn du da in Andacht um den Raum gehst und dich mit dem verbindest, dann kann das schon einen sehr guten Effekt haben. Now, die meisten der Leute in der Masse, die da kommen, die kommen nicht unbedingt für spirituelle Weiterentwicklung, spirituell tiefer zu gehen, sondern die haben so eine Idee. Die fangen ein Geschäft an und wollen, dass das einen guten Einfluss hat. Oder die Tochter hat ihre Abschlussprüfungen und dann gehen sie um den Berg rum und hoffen, dass dann Aruna da etwas mithilft und solche Sachen.
Okay.
Viel von der indischen Tradition, von der indischen Religion, ist so ein bisschen darauf aus, dass du gunstvolle Taten tun kannst und dafür dann das zu dir zurückkommt in einer günstigen Form in der Außenwelt.
Ja, es gab ja auch spirituelle Lehrer, die haben gesagt, also der Berg ist irgendwie ein Mittelpunkt der Erde oder Mittelpunkt des ganzen Kosmos irgendwie. Oder es ist eine Art Gott oder ja, also ist da irgendwie eine Magic, die du spürst, oder?
Ja, das sind natürlich alles Konzepte, die gemacht werden. Aber es ist eine ganz spezielle Energie da in dem Berg. Essentiell, wie ich am Anfang gesagt habe, ist es dasselbe überall, aber energetisch, wie das sich manifestiert. Und der Berg hat eine spezielle Energie. Er war wichtig, ein spirituelles Zentrum, solange man sich irgendwie zurückerinnern kann. Es gibt sogar eine Arunachala Purana, mit alten Geschichten, wo Yogis und Mahatmas, große Meister, haben da gelebt und ihre Übungen gemacht, ihr Tapas hier gemacht. Und dann Ramana Maharshi, als er ein Junge war, hat er vom Arunachala gehört und war hier angezogen wie von einem Magneten. Er selber hat von der Energie, die schon da war, profitiert. Und dann sein intensives Leben, das er hier verbracht hat, hat das auch wieder neu noch bereichert. So all die großen Seelen, die hier gewesen sind, die haben schon profitiert von was da war. Und durch ihre Intensität, mit der sie da gelebt haben, das noch weiter bereichert. Also es gibt schon etwas da, das speziell ist. Aber ich würde nicht sagen, es ist der einzige Platz, es ist der Mittelpunkt vom Universum. Jeder ist der Mittelpunkt vom Universum. So Arunachala ist auch der Mittelpunkt vom Universum. Und dann die Shiva-Devotees sagen, es ist nicht nur ein Ort von Shiva, sondern Arunachala ist Shiva. Während Kailas wird betrachtet als der Ort von Shiva, aber Arunachala ist Shiva. Aber was ist Shiva? Shiva ist dein Selbst, ist die Essenz. Du kannst natürlich sagen, Arunachala ist Shiva, aber du und ich und alles ist auch Shiva. Also, wenn es Devotees hilft, solche Konzepte zu haben, ist völlig okay. Aber es ist nicht nötig, so sich solche Konzepte festzuhalten. Was ich ohne Zweifel zugebe, es ist ein Machtplatz, ein Ort von ganz intensiver Energie. Es war wichtig in der Vergangenheit, wahrscheinlich wird es auch weiterhin in der Zukunft ein sehr wichtiger spirituelles Zentrum sein.
Ja, ich hätte noch Fragen oder eine Frage, wo ich aber auch nicht weiß, ob das die anderen interessiert, aber ich stelle sie jetzt mal. Ich habe ja früher Indien auch eben intensiv erlebt, weil ich oft immer wieder hingereist bin, aber eben seit 2000 nicht mehr. Ja. Wie hat sich die indische Gesellschaft weiterentwickelt? Damals war es so, dass irgendwie die Mittelschicht, dass es der immer besser ging und dass die immer reicher wurde und mehr Autos und mehr Fahrzeuge und alles. Ja, dass dadurch auch die Hotels teurer wurden und so weiter. Wie hat sich Indien weiterentwickelt?
Das ist schon weiter so gegangen, bis zum Lockdown. Das hat natürlich dann eine sehr große Rückentwicklung gegeben. Aber vorher war eine schnell wachsende Mittelschicht. Und entsprechend wurde es immer lauter und chaotischer auf der Straße. Also die indische Straße ist etwas zu erleben da, weil das sind kaum Verkehrsregeln. So, du findest einfach irgendwie deinen Weg durch das Chaos. Und jetzt ist es dran, sich etwas zu erholen. Aber grundsätzlich die Tendenz war schon, dass da eine schnell wachsende Mittelschicht war, ist. Weil vorher hat es eine sehr kleine Mittelschicht gehabt, sehr viele Arme und sehr wenige Reiche. Und jetzt hat es immer noch viele Arme, aber es ist nicht, dass sie Hunger haben. Sie haben zu essen. Sie haben keinen Luxus und sie essen sehr einfach und könnten besser essen, als das sie essen, aber sie haben keinen Hunger. Und es hat Reiche, mehr Reiche, als es früher gehabt hat, aber doch eine kleine prozentuelle Anzahl von der Bevölkerung, aber es hat sehr viele, denen geht's materiell nicht so schlecht.
Mhm. Früher war es auch so, dass der Ramana Ashram Essen ausgegeben hat an Bedürftige in sehr, also da kamen manchmal Hunderte, glaube ich, von Sadhus oder Bettlern und so ist passiert das auch noch?
Das haben sie gemacht, ja. Ja. Und jetzt mit dem Lockdown bin ich nicht so sicher, weil zwischendurch war für längere Zeit der Ashram ganz geschlossen, konnte niemand rein. Und da haben sie das auch aufgehört, aber es wurde dann sonst organisiert und auch von der Stadt her, dass viele, dass die Sadhus ernährt wurden und auch viele Leute, die nicht mehr arbeiten konnten. Zum Teil hat der Staat sie unterstützt und zum Teil lokal haben sich Gruppen gebildet, die dann Leuten, die nichts zu essen haben, Essen zubereitet haben.
Bist du damals auch bei Osho gewesen?
Nein, bin ich nicht. Zu der Zeit, also das war sehr traditionell im Chinmayo Mission und so von meiner traditionellen Sicht her fand ich das furchtbar. Später habe ich gesehen, no, der hatte schon seinen Platz und sehr vielen Leuten geholfen, überhaupt den Einstieg zu geben, aber doch die meisten, die sehr wirklich ernsthaft Freiheit wollten, sind dann auch weitergegangen. Aber ich habe meine Meinung geändert über ihn vom Anfang her, aber ich habe ihn selber, bin nie dahin gegangen. Nein.
Damals war auch die Tendenz, dass seine Bücher in Indien also immer populärer wurden, auch für viele Menschen und so. Weißt du,
ja,
wie das weitergegangen ist?
Ja, doch, der ist schon sehr populär jetzt. Populärer als vorher. Seine Bücher sind populär und es gibt viele Devotees von ihm und Gruppen von ihm. Ja. Bist du zum Osho gegangen?
Ja, ich war bei Osho. Devasetu ist ein Name von Osho. Heißt göttliche Brücke.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Hast du noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Ich glaube, wir haben ziemlich abgerundet jetzt für heute. Haben wir nicht.
Ja. Ja. Yvonne, hast du noch Fragen? Hm. Nee.
Ja, sollen wir das dann bei dem lassen?
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Ist mir ein großes Vergnügen, der Kontakt mit dir und dich da zu sehen in Indien auf dem Dach ist schon was Besonderes.
Da kommt schon auch was rüber, so finde ich.
Ja. Schön, freut mich. Ja, das war schön, hat mir auch gefallen mit euch.
Danke.